dann zu sehen. Ne? Also, das geht von Erstaunen über Empörung und alles, die ganze Palette ist drin. Aber es ist ja nun mal so, Koblenz ist nun mal die schönste Stadt an Rhein und Mosel. Letzte Woche war ich, weil wir ja auf so einer Konferenz in Mainz, und da waren ein paar Leute aus Flensburg, wo ich im Februar war. Und da kamen dann die Leute gleich auf mich: Ach, du bist doch der aus der schönsten Stadt in Deutschland. Da dachte ich, oh cool, das ist hängen geblieben. Gott ist gut und Leben ist Begegnung. Das ist etwas, was mir wirklich zutiefst aus dem Herz, auf dem Herzen liegt. Und ich möchte uns wirklich einladen, als Gemeinschaft immer wieder darüber nachzudenken. Ich glaube, es liegt in der Natur von Leben, dass Leben sich entwickeln will, entfalten will. Ich meine, wir haben es gerade wieder erlebt. Wahrscheinlich habt ihr es schon abgehakt unter so ganz gewöhnliche Dinge. Aber vor ein paar Wochen noch waren die Bäume kahl. Und jetzt ist alles zugewachsen. Ja, und ich liebe es, im Grünen spazieren zu gehen. Ich liebe den Wald. Also Wald hat für mich sowas magisch, mystisches, sowas. Ah, ich liebe es einfach. Ja, wenn ich irgendwie so auftanken, entspannen will, so eine gute Zeit mit Gott haben will, dann gehe ich so spazieren im Wald. Und irgendwie ist das wie so die Kathedrale, wie so eine Kathedrale der Natur. Ist das nicht so? Ja, es gibt so, ich kenne so ein paar Strecken, da denkst du wirklich, da sind die Bäume so hoch, da denkst du wirklich, stehst in einer Kathedrale. Ah, ist gut. Aber, was wollte ich denn jetzt sagen? Okay, Leben ist Begegnung. Genau, Gemeinschaft, Inspiration. Wir müssen immer wieder neu uns aufmachen. Leben will sich entfalten. Leben will sich entwickeln. Und ich glaube, wir sind manchmal, genau wie wir jetzt die meisten von uns sich jetzt schon dran gewöhnt haben, es ist jetzt wieder alles grün. Ja, und man manchmal so ein bisschen diesen Reiz, den das Schöne da ausmacht, so ein bisschen verliert, weil es ist ja jetzt schon wieder Gewohnheit. Ja, so als die Bäume alle noch kahl waren, noch so in die Monate im März, April, als das so anfing, du konntest die ersten Knospen sehen, da war noch vielleicht so eine Begeisterung und jetzt ist es halt normal. Und so ist es halt so ein bisschen auch mit vielen anderen Dingen im Leben, auch Gemeinschaft, ja. Dann wird Gemeinschaft mehr noch so unter dieser Rubrik betrachtet, ja, wir sind halt da, ne? Ich meine, wir sind immer da, die meisten von uns. Und wir haben halt immer Gottesdienst. Ne? So, man kann sich daran gewöhnen, dass das so ist. Man kann aber auch einen Hunger entwickeln. Wie können wir es weiterentwickeln? Jesus hat einmal gesagt, sucht und ihr werdet finden. Bittet und es wird euch gegeben. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer sucht, der findet. Und wer bittet, der empfängt. Und wer anklopft, dem wird geöffnet werden. Und das hat etwas von, das ist so ein Motor. Ja, da ist ein Hunger. Diese Stelle spricht von Hunger. Diese Stelle spricht von Leidenschaft. Diese Stelle spricht von einem tiefen Verlangen, es gibt mehr. Und deswegen, weil es mehr gibt, suche ich und ich werde finden. Deshalb bitte ich und es wird mir gegeben. Deshalb klopfe ich an, checke Möglichkeiten aus, teste, probiere, entwickle Ideen, wo könnte es lang gehen. Und ich möchte uns wirklich, 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 wirklich von Herzen einladen, dass wir uns Gedanken machen, wie können wir Gemeinschaft weiterentwickeln. Gemeinschaft, die Kraft hat. Gemeinschaft, wo Menschen sagen, oh, hier bin ich zu Hause. Hier darf ich sein, wie ich bin. Und nicht nur hier bin ich zu Hause, sondern hier wachse ich, hier reife ich, hier entwickle ich mich. Hier bin ich in einem starken Netzwerk von Beziehungen, die mich tragen, die mich ermutigen, die mich fördern. Und wir tun Dinge gemeinsam und wir erleben gemeinsam Siege. Wir bauen gemeinsam, wir arbeiten gemeinsam, wir schwitzen gemeinsam. Leben ist Begegnung. Ich habe mich so gefreut, wir hatten eigentlich vor, ein paar Tage Urlaub zu machen, das hat aus verschiedenen Gründen jetzt nicht so geklappt. Und dann haben wir uns einfach vorgenommen, okay, wir werden einfach so ein paar Tage uns nehmen, wo wir uns eine gute Zeit machen. Also sind wir gestern so, haben uns aufgemacht, nachdem wir ganz gemütlich in den Tag gestartet sind, sind wir ein bisschen spazieren gegangen durch die Stadt. Und es ist mittlerweile so, wenn wir durch die Stadt gehen, besonders an solchen Tagen wie gestern, wir treffen immer Leute, immer. Also es geht gar nicht mehr ohne. Also zu 90%. Ich fand das immer so interessant, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin ja nicht derjenige, der dem gute Beziehungen oder eine Leidenschaft für Beziehungen in die Wiege gelegt wurde. Ich gehöre ja eher zu dieser Gattung Mensch, zutiefst verwurzelt in Scham und Sozialphobie, also nur nicht zu viel, die Leute zu nah an mich rankommen lassen, reden, wozu? Das Nötigste reicht. Ja, sich mitteilen, um Gottes Willen, dann sehen ja Leute was von mir. Also, was machen die dann damit? Ich habe einen langen Weg hinter mich gebracht. Klar, wir werden geprägt vom Leben, nicht nur wie wir sind, sondern auch durch unser familiäres Umfeld. Und unser familiäres Umfeld war halt so. Da gab es nicht viel Dialog und Gemeinschaft, da hat jeder für sich irgendwie gelebt. Wir haben das gemanagt. Ne? Und so leben ja viele Menschen. Man funktioniert miteinander. Geht, funktioniert. Aber Leben ist eben Begegnung. Und das hat was mit Tiefe zu tun. Und so habe ich persönlich einen langen Weg hinter mir, wo Gott mich verändert hat durch verschiedene Situationen, Herausforderungen in meinem Leben. Und da waren einige Situationen bei, ganz ehrlich, die waren echt schmerzhaft. Die waren enttäuschend. Die waren nicht schön. Und dann ist immer so die Frage, was mache ich mit solchen Erfahrungen? Ja, ich kann mich dann wieder verschnupft zurückziehen und sagen, die Welt ist schlecht und die Welt ist böse, da haben wir es wieder, das ist der Beweis. Und überhaupt, es gibt sowieso keine Liebe mehr unter den Menschen, schon gar nicht unter den Christen. Und dann zieht man sich in sein Löchlein zurück, wo man sicher ist. Das ist das Entscheidende. Ich habe Sicherheit. Ja? Alles auf Distanz. Oh, wir können auch Lieder singen gemeinsam sonntags morgens. Gar kein Problem. Das funktioniert wunderbar. Wir können auch mal einen Kaffee trinken zusammen. Aber bitte nicht zu nah. Ja? So, aber ich kann mich auch anders entscheiden. Ich kann mich entscheiden, dass ich diese Erfahrungen als Lehrer für mich akzeptiere. Ja, du hast schon richtig gehört, als Lehrer. Ja, Moment mal, wenn der andere Mist gebaut hat, mir gegenüber mich verletzt hat, mich enttäuscht hat, der ist doch schuld. Klar, du musst dich halt entscheiden, willst du Recht haben oder willst du wachsen? Das ist in der Tat eine Entscheidung. Und da muss man mal drüber nachdenken. Willst du Recht haben oder willst du wachsen? Du kannst lange drauf bestehen und vielleicht hast du sogar Recht. Aber was nützt dir das? Verändert das irgendwas? Nee. Und du kannst dir ganz viele Gedanken machen, wie schlecht der andere ist, was der für einen Dachschaden hat, dass er sich so verhält und. Kannst das entsprechend ausschmücken. Ich glaube, da sind wir alle sehr talentiert, diese Theaterstücke innerlich dann aufzuführen. Inspiriert natürlich von der Wirklichkeit, wie wir sie erlebt haben. Aber du kannst auch einfach mal ein Stoppschild sagen und sagen, okay, es ist schon so. Ich bin verletzt worden. Ich bin enttäuscht worden. Aber ich entscheide mich jetzt, diese Erfahrung als Lehrmeister für mich zu akzeptieren. Und dann fängt Wachsen an. In dem Moment, wo du dich entscheidest zu sagen, okay, ich verzichte jetzt mal darauf zu überlegen, wer jetzt hier Recht hat oder wer Unrecht hat. Oder wie viel der andere Unrecht hat und wie viel ich ja Recht habe. Ich verzichte jetzt einfach mal darauf und sage, nee, ich will lernen. Ich will wachsen. Was hat das Ganze eigentlich mit mir zu tun? Und dann bin ich plötzlich ganz bei mir. Und es braucht aber eine Entscheidung. Und es braucht solche Entscheidungen, um sich dann darauf einzulassen, auf einen Prozess, der dich garantiert verändert. Garantieren kann ich's, weil ich's durchlebt habe. Und ich habe oft über verschiedene Situationen, auch Enttäuschungen, die ich in meinem Leben erlebt habe, mit Menschen nachgedacht und lange gelitten. Und wisst ihr, was ganz schlimm ist, was tödlich ist? Das sind Absolutheitsansprüche. Wenn du mit diesem Absolutheitsanspruch daran festhältst, dass der andere im Unrecht ist und du im Recht bist. Dieser Absolutheitsanspruch, es hätte anders sein sollen. Und du drehst dich darum und drehst dich darum und du leidest daran, dass es anders hätte sein sollen. Und das entwickelt sich zu einem Eiter in dir, zu einem Krebsgeschwür und macht dich kaputt, macht dich bitter. Leben ist Begegnung. Als wir dann gestern so durch die Stadt gingen, hatten wir eine ganz tolle Begegnung mit einem Menschen, den wir seit 2 Jahren nicht gesehen haben. Ein Restaurantbesitzer, mit dem wir so hin und wieder guten Kontakt hatten und uns begegnet sind. Und da ist so ein bisschen eine Beziehung entstanden. Und jetzt waren wir seit gut 2 Jahren nicht mehr dort. Und ich habe schon gedacht, kennt ihr das? Wenn du dich dann irgendwie nicht so richtig traust, ich weiß nicht, wie soll ich ihm begegnen? Wie wird der reagieren? Was für Fragen wird er stellen? Und so habe ich dann auch gedacht, ob das... Und wir sind dann hin, ich bin rein und habe ihn gleich gesehen und habe ihn begrüßt. Und dann kommt so dieser Moment, dann scannst du genau die Reaktion ab, ne? Die Mimik, verzieht er die Mundwinkel oder nicht, ne? Wie sind die Augen, was sagt er? Was sagt sein Gesicht, was sagt er für Worte? Und sein Gesicht da war keine Mimik, der hat nur ganz trocken gesagt, guten Tag. Und ich dachte, oh, oh, wahrscheinlich ist er sauer. Gott sei Dank kann man sich auch manchmal täuschen. Kurze Zeit später kam er raus, hat sich einen Stuhl geholt und hat sich zu uns an den Tisch gesetzt. Und wir haben geredet, als ob gerade mal ein Monat vorbei gewesen wäre. Und nicht nur geredet. Und der hat uns dann hinterher nochmals gebracht, wo er gesagt hat, das ist nur für spezielle Freunde. Das kriegt hier sonst keiner im Ausschank. Und das ist, hört gut zu, was er sagt, von Herz zu Herz. Und da dachte ich, wow. Und das war so eine tolle Begegnung. Kennt ihr solche Erfahrungen am Tag, so Begegnungen, wo du denkst, wow, dafür hat sich es gelohnt aufzustehen. Das hat meinen Tag gemacht. Das war, ja, super. So eine Begegnung war das. Und ich möchte Mut machen. Ich glaube, dass gerade in diesem Bereich, was Beziehungen angeht, noch so viel mehr möglich ist, als wir uns vorstellen. Und dass wir uns entscheiden müssen, den Horizont, den unsere Erfahrungen und unsere Bedürfnisse uns abstecken und abgrenzen. Wir brauchen diese Bereitschaft, diese Grenze zu überwinden. Sie wahrzunehmen, sie zu benennen, aber auch dann auch zu sagen, aber Herr, da gibt es ein ganz tolles Gebet in der Bibel, Herr, erweitere. Ich glaube, hier ist ein Wackelkontakt drin irgendwie. Ja? Okay, Leben ist Begegnung. Und ich möchte dich einladen, wovon träumst du, wenn du von Gemeinschaft sprichst? Und ich fand hier dieses Zitat ganz interessant, von George Bernard Shaw, vielleicht hat der ein oder andere von dem schon mal gehört, der hat einiges geschrieben. Die Vorstellungskraft ist der Beginn des Erschaffenen. Man stellt sich etwas vor, was man will. Und man will, was man sich vorstellt. Und am Ende erschafft man, was man will. Da muss man nochmal drüber nachdenken, gell? Also, die Vorstellungskraft ist der Beginn des Erschaffens. Die Vorstellungskraft ist der Beginn des Erschaffens. So, jetzt denkst du vielleicht, ja, Moment mal, das kommt doch alles von Gott. Und wir sind doch einfach nur da. Das ist eine legitime Sicht, so kann man das sehen. Du kannst aber auch darüber nachdenken, dass Gott dich in seinem Ebenbild geschaffen hat und genauso wie er ein Schöpfer ist, ein Creator, so bist du ein Schöpfer von Realitäten. Diese selbe Schöpfernatur, dieses Verlangen, etwas zu schaffen, etwas zu gestalten, die liegt genauso in dir, wie sie in Gott ist, weil du bist in seinem Ebenbild geschaffen. Und ich weiß, das sorgt immer wieder für Knoten in unseren Hirnen, unseren Kleinen, dass wir manchmal so diese Balance nicht hinkriegen. Was tut Gott und was tun wir? Und das ist manchmal gar nicht so einfach, aber es hilft, wenn du dir klar machst, wer du bist. Du bist ja ein Kind Gottes. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Da gab es eine Person namens Jesus. Er war der Erstgeborene aus den Toten. Und was hatte er? Er hatte eine göttliche Natur und er hatte eine menschliche Natur. Er war ganz Gott und er war ganz Mensch. Und soll ich dir was sagen? Wenn du Jesus dein Leben geschenkt hast, Gott dein Herz geöffnet hast, dann sagt die Bibel, zeugt Gott sein Leben in dich hinein. Manche reden davon, wir sind von neuem geboren. Was bedeutet das? Das bedeutet, du bist ganz Mensch und ganz Gott zugleich. Du hast eine menschliche Natur und du hast eine göttliche Natur. Solche Sätze wie sucht und ihr werdet finden, bittet und es wird euch gegeben, klopft an und es wird euch aufgetan. Sowas macht doch überhaupt keinen Sinn, sowas zu sagen, sowas zu ermutigen, wenn es nicht darum geht, wonach soll ich denn suchen? Kreativ sein, schöpferisch sein. So, Vorstellungskraft ist eine tolle Gabe, die Gott uns gegeben hat. Deswegen gibt es Kunst. Deswegen entstehen Häuser. Die Häuser sind irgendwann irgendwo in irgendwelchen Köpfen entstanden. Ja? Gemeinschaft. Die Kirche ist ein Haus. Gemeinde Jesu ist ein Haus. Und die Bibel sagt, Gott will in diesem Haus wohnen. Er will da präsent sein. Und deshalb ist es gut zu verstehen, hey, ich kann mir Gedanken machen, wie wünsche ich mir Gemeinschaft? Wie wünsche ich mir dieses Haus? Wie wünschen wir uns das gemeinsam? Die Vorstellungskraft ist der Beginn des Erschaffens. Man stellt sich etwas vor, was man will. Wenn ich ein Bild habe, was ich will, was ich mir vorstelle, man will dann, dass dieses Bild fängt an, ein Motor in dir zu werden. Dieses Bild fängt an, unsere Gehirne sind so konstruiert, wir denken in Bildern. Wir werden motiviert von Bildern. Wir werden angeregt zu handeln von Bildern, die wir verinnerlicht haben. So, und das ist damit gemeint. Wenn man will, was man sich vorstellt, während du dieses Bild in dir nährst, das ist das Prinzip von Vision. Und wenn du es noch mehr biblisch haben willst, Jesus. Da steht im Hebräerbrief, Kapitel 12, dass Jesus um der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldete und die Schmach nicht achtete. Was hatte er? Er hatte eine Vision. Er hatte Vorstellungskraft. Er wusste, was kommt. Und dieses Bild hat ihm Kraft gegeben, weiterzugehen. Durch dieses Todestal hindurchzugehen. So, man will, was man sich vorstellt. Diese Vision wird zu einer antreibenden Kraft. Ich bin nicht mehr passiv Teil der Gemeinschaft, sondern ich werde dadurch, dass ich mir mit eine Vision entwickle, zu einem aktiven Teil von Gemeinschaft. Jemand, der Gemeinschaft mitgestaltet. Und am Ende erschafft man gemeinsam, was man will. In dieser Woche hatten wir ein Jubiläum. Ich glaube, in jeder Woche gibt es irgendwelche Jubiläen. Aber das war ein ziemlich bedeutsames Jubiläum. Ich bin überzeugt, dass wenige wahrscheinlich nur Notiz davon genommen haben. Von einem Ereignis, das 400 Jahre zurückliegt. Und zwar gab es Zoff und da gab es ein paar Leute, die haben andere Leute aus dem Fenster geschmissen. Der sogenannte Prager Fenstersturz. Keine Sorge, es gibt jetzt hier keine Geschichtsvorlesung, aber ich finde, das ist ein äußerst bedeutsames Ereignis, weil es Teil von unserer Geschichte ist. Weil aufgrund dieses Ereignisses eine Zeit des Krieges begann, die sage und schreibe 30 Jahre lang gedauert hat. Und worum ging es in diesem Streit, in diesen Kriegen? Wenn du den Geschichtsschreibern folgst, dann wirst du lesen, dass es das erste Mal in der Geschichte einen klassischen Religionskrieg gegeben hat. Natürlich ging es um Macht, natürlich ging es um Vorherrschaft und Interessen. Natürlich. Aber im Wesentlichen haben Protestanten gegen Katholiken Krieg geführt. Man könnte jetzt sagen, ja, das war eine Ausrutscher in der Geschichte. Aber leider können wir dem nicht zustimmen. Leider hat es immer wieder religionsmotivierte Kriege gegeben unter Christen. In Europa, Irland zum Beispiel. Wie lange hat das gedauert? Und als die Christen Südamerika erobert haben, sind sie nicht unbedingt bekannt geworden dafür, dass sie eine besonders soziale Gesellschaft geschaffen haben. Sie sind nicht unbedingt als Friedensstifter bekannt geworden. Warum sage ich das? Und was hat das mit unserem Thema zu tun? Ich glaube, dass wir eine Hypothek haben, die wir nicht unterschätzen dürfen. Weil diese Kriege sind vielleicht äußerliche Kriege und manch einer mag vielleicht dann sich diesen Luxus gönnen und zu sagen, ja, das waren ja alles keine richtigen Christen. Ja? Die haben ja eh keine Ahnung gehabt. Aber ich glaube, damit machen wir es uns zu einfach. Das funktioniert nicht und ist vor allen Dingen gar nicht glaubhaft. Zumal, wenn man sich die protestantische Szene in den letzten 100 Jahren anschaut, man zugeben muss, dass auch da nicht besonders signifikante, bedeutsame Friedensaktionen oder friedensstiftende Kulturen entstanden sind. Sondern die Protestanten haben sich immer weiter zersplittert. Immer mit diesem Anspruch, ja, wir haben aber wieder ein Stückchen mehr von der Wahrheit erkannt. Und ihr nicht. Edge, Badge. Im Matthäusevangelium, Kapitel 5, Vers 9, sagt Jesus, selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes genannt. Selig sind die Friedensstifter. Übrigens, interessanter Text. Ich weiß nicht, wann du den das letzte Mal gelesen hast. Ich finde den immer wieder ziemlich herausfordernd. Ah, ich lese mal gerade so ein paar Sätze noch da draus. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach: Glückselig sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, sie werden getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die euch vor euch waren. Wow, was für kraftvolle Worte. Glückselig, okay, das müssen wir mal übersetzen. Was heißt denn glückselig? Ganz einfach, glücklich. Glücklich. Gibt es einen ganzer Forschungszweig in der Psychologie, Glücksforschung. Was macht Menschen glücklich? Warum? Weil man spürt, weil Menschen einen Hunger danach haben, glücklich zu sein, sich zu freuen. Glücklich heißt, ich freue mich, ich habe Freude am Leben. Ja, ich kann sogar mit widrigen und schwierigen Umständen umgehen. Und trotzdem habe ich immer wieder Zugang zu Freude. Glücklich sein, glückselig hat was mit erfüllt sein, mit Zufriedenheit zu tun. Ich bin dankbar. Und es ist eine Kraft, eine starke Kraft, eine so starke Kraft, dass Jesus gesagt hat, ich gebe euch meine Freude. Im Philipperbrief steht es euch, freut euch im Herrn, alle Zeit freut euch. Im Thessalonicher Brief, freut euch, in jeder Lebenslage, freut euch. Beim Propheten oder die Geschichte von Nehemia, da wurde ja die Mauer um Jerusalem wieder aufgebaut und es gab viel, viel Konflikte. Und waren feindliche Truppen da, die wollten diesen Mauerbau hindern und blockieren. Und was sagt Nehemia? Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Freude und Begeisterung. Und wenn du noch einen Spruch hören willst, im Römerbrief, Kapitel 15, da heißt es, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Warum machen wir den Lobpreis, wie wir ihn machen? Weil Freude ein natürlicher Ausdruck der Begeisterung ist. Amen. Und es gibt leider so einen Spruch, und ich denke, wir widersprechen diesem Spruch. Ja, das haben so ein paar Christen, die so ein bisschen so manchmal so lustige, sarkastische Sprüche von sich gelassen haben. Die haben geschrieben, so Liedermacher, die haben geschrieben, wir Christen sind zwar fröhlich, wir zeigen es nur nicht so. Ja, kann sein. Kann sein, dass du inwendig fröhlich bist und auswendig besonnen. Respektvoll besonnen. Ich glaube, Freude an Gott, Freude am Leben, Freude aneinander ist ein gutes Mittel, religiöse Geister zu vertreiben. Genau. Kennt ihr das Buch Der Name der Rose? Oder den Film? Die meisten kennen wahrscheinlich eher den Film. Worum ging es in diesem Thema? Es ging darum, dass Freude eigentlich verboten ist. Und alles, was Freude den Menschen entlockt, war als obszön anzusehen. Das ist etwas, was ganz tief die christliche Kultur geprägt hat. Das liegt ganz tief in den Wurzeln unserer Traditionen. Ja, das merkst du immer wieder, wie Leute reagieren, wenn man in so einen Gottesdienst geht, wo die Leute wirklich Party machen, wo die Leute wirklich begeistert sind vor Freude an Jesus und dieser Begeisterung auch ganz natürlich, so wie wir das in anderen Bereichen auch tun, Ausdruck verleihen. Da denken die, das ist aber aufgesetzt, das ist ja wohl übertrieben und okay, kannst du so denken. Und nochmal, ich glaube, Freude auszudrücken, Leidenschaft, Begeisterung, das ist Leben, Lebenskraft. Ja, so. Und selig sind die Friedensstifter. Selig, glückselig. Leute, die Freude kennen, für die Freude was Normales ist und nicht etwas, was selten mal geschieht. Friedensstifter sind Menschen, die nicht einfach nur irgendwo, wo es brennt oder wo ein Konflikt ist, dafür sorgen, dass Frieden gebracht wird oder ein Waffenstillstand, sondern Friedensstifter sind Menschen, die Beziehungen bauen, die verstehen, bauen heißt, wir bauen Beziehungen. Kirche entsteht durch Beziehungen, die wir bauen. Und es ist ein Auftrag von jedem Einzelnen, Beziehungen zu bauen. Und möchte ganz gern uns mit uns noch einen Text anschauen im Philipperbrief, der genau das verdeutlicht und unsere Aufgabe uns bewusst macht. Philipper Kapitel 2, Vers 1 und 2. Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen und lasst nicht zu, dass etwas euch gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Es geht hier noch weiter, ich lese mal noch 2, 3 Sätze weiter. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Und jeder soll auf das Wohl des anderen bedacht sein und nicht nur auf das eigene Wohl. Wovon träumst du, wenn du von unserer Gemeinschaft träumst? Und ich möchte dich einladen, dich von diesem Text mal über die nächste Zeit inspirieren zu lassen. Und dass wir das gemeinsam tun. Dass wir uns von diesem Text mal gemeinsam inspirieren lassen und vielleicht verabredet ihr euch auch mal so zwischendurch während der Woche zu einem Telefonat oder auf einen Kaffee oder auch in den Connect-Gruppen und macht euch Gedanken darüber. Was für eine Art von Gemeinschaft wollen wir bauen? Und lasst uns davon uns inspirieren. Ja? Dieser erste Satz, also da steckt so viel drin. Nicht wahr, es ist euch wichtig, dass wir uns einander in Christus ermutigen. Ermutigen. Da steckt so viel drin. Ja? Da steckt zum Beispiel drin, wenn ich andere ermutigen will, brauche ich natürlich selber Ermutigung. Das heißt, ich muss lernen, selber dafür zu sorgen, dass ich ermutigt bin. Ich für mich. Und wenn jeder von uns dafür sorgt, dass du und das lernt, das ist so diese Grenzen erweitern, ja? So mal über deine emotionalen Gewohnheiten hinauszugehen und zu sagen, okay, ich lasse mich von diesem Gefühl der Niedergeschlagenheit oder der Frustration nicht bremsen. Ich gehe jetzt darüber hinaus. Das soll mich nicht kontrollieren, weil in mir lebt doch was anderes. Wie oft sind es genau diese emotionalen Gewohnheiten und auch Scham, die uns gefangen halten, die uns begrenzt halten? Warum fällt es uns schwer, wirklich Freude am Gott zum Ausdruck zu bringen? Ja, das hat was mit Mentalität zu tun. Ach komm, hör bloß auf mit Mentalität. Das glaube ich nicht mehr. Es hat was mit Scham zu tun. Es hat was damit zu tun, dass wir emotional unfrei sind. Und diese Freiheit in Christus nicht wirklich eine Kraft in unserem Leben ist. Wir schätzen Realitäten, die uns umgeben, größer ein als die Realität, die in uns lebt. Lies mal den Psalm 23 mal wieder. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wer ist denn jetzt größer? Wer ist stärker? Die Gefahr, die mich bedroht, der Umstand meines Lebens, der mich frustriert, meine Frau, die schon wieder sich so blöd benimmt, mein Mann, der mich schon wieder nicht versteht. Was bestimmt deinen inneren Zustand? Natürlich sind wir dann sauer und sind wir enttäuscht. Aber wenn du da drin stecken bleibst, dann hast du ein Problem. Du bleibst stecken. Du kannst aber auch darüber hinausgehen und sagen, okay, ich lebe aber nicht ich, in mir lebt Christus. Und Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich bin größer als das, was ich über mich selber denke. Ich bin größer und ich bin stärker als das, was ich selber über mich fühle. Ich bin aus Christus geboren. Ich bin stark im Herrn, in der Macht seiner Stärke und deshalb stehe ich auf. Der Tisch ist gedeckt. Der Tisch, der steht für etwas, was mich nährt. So, wenn ich in so einer Situation bin, brauche ich etwas, was mich nährt. Ich kann nicht einfach den Schalter umlegen, ist klar. Obwohl auch das mehr geht, als wir oft denken. Aber ich brauche etwas, was mich nährt. Und wenn es mich genährt hat, dann kann ich aufstehen und sagen, und ich bin Kind Gottes. Und ich lasse nicht zu, dass diese negativen Umstände mich dominieren und mich fertig machen, mich aufreiben, mich müde machen, mich kaputt machen. Ich bin ein Kind Gottes. Und Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wir sind Schöpfer von Wirklichkeiten. Und deshalb können wir uns ermutigen. Und wenn du das lernst, dich selbst so zu ermutigen, dann kannst du eine Atmosphäre, das ist wie so ein Kraftfeld, ja, das wabert so, der Geist Gottes brütete über dem Wasser. Das ist wie so ein Kraftfeld, wo ganz, je mehr ermutigte Herzen sind, die sich selbst ermutigt haben, die bauen ein Kraftfeld auf, ein Energiefeld und Leute kommen rein und spüren und sagen, was ist denn hier los? Was geht denn hier ab? Und andere, die frustriert sind, die verletzt sind, die können sich in diesem Kraftfeld öffnen und Heilung kann stattfinden. Wir sind Schöpfer von Realitäten. Es ist wichtig, ist es wichtig, ist es uns eine Priorität, uns gegenseitig in deiner Liebe zu trösten, zu ermutigen? Die Kraft des Heiligen Geistes ist die Kraft, die uns zusammenhält. Die Kraft des Heiligen Geistes ist nichts anderes als die Kraft des Lebens Gottes, als die Kraft der Liebe. Und dann geht es noch weiter mit tiefem Mitgefühl und Erbarmen und das hat wieder was mit Beziehungen zu tun. Ich möchte dich heute Morgen mit aller Leidenschaft und Liebe einladen, dass wir den nächsten Schritt gehen. Was ist dein nächster Schritt? Wo kannst du heraustreten aus deinen emotionalen Gewohnheiten? Mal auf Leute zugehen, wo du es sonst normalerweise nicht machst. Und das geht. Und ich kann dir sagen, wenn ich das gelernt habe, kannst du das erst recht lernen. Und ich habe es gelernt. Und weißt du was? Für mich hat sich was ganz Neues geöffnet. Und es ist einfach schön, das zu erleben und zu erleben, was es bedeutet. Leben ist Begegnen. Und dieses Leben fließt und pulsiert durch die Beziehungen. Vielleicht kannst du nicht mit jedem und immer gleich mit der Tür ins Haus fallen und sagen, ja, aber du musst ja dich noch bekehren und sonst wie. Vielleicht ist es einfach nur diese Art der Begegnung, die in einem entscheidenden Moment dafür sorgt, dass du das Wort der Wahrheit sprechen kannst, was einem Menschen Heilung und Rettung bringt. Aber solange du dieses Netzwerk hast, nicht hast, was soll da passieren? Nix. Und ich glaube, wenn das von uns gelebt wird, wenn das in der Tiefe unserer Herzen verstanden wird und sich diese Kraft entwickeln kann und wir erleben das, dann bekommt auch Evangelisation wieder einen ganz anderen Stellenwert und eine ganz andere Kraft. Lass uns bitte beten. Herr Jesus Christus, du kennst unsere Herzen und du kennst auch unsere Geschichten. Die Geschichten, die wir uns vielleicht auch selbst immer wieder erzählen, warum Dinge nicht funktionieren und warum wir so sind und wie wir sind und warum das Leben so ist, wie es ist. Und ich bitte dich, hilf uns, diesen Lügen nicht mehr Glauben zu schenken, sondern deinem Wort zu glauben. Dein Wort, das sagt, ich bin gekommen, dass du das Leben hast und das in einer Fülle und Vielfalt und es sich in dieser Vielfalt entfalten will, über deine Grenzen hinaus. Zur Freiheit seid ihr berufen, frei sich an Gott zu freuen, frei Gott zu lieben, Menschen zu lieben, das Leben zu lieben, vor allen Dingen auch dich selbst zu lieben. Gott ist gut. Und wenn du hier bist heute Morgen und diese Art der persönlichen Beziehung mit Gott ist dir vielleicht fremd, Du, das muss dir nicht fremd bleiben. Sprich ein ganz einfaches Wort zu Gott und sag: Gott, wenn du wirklich da bist und mich liebst, hier bin ich. Kannst du das sagen? Sag's mal zu Gott. Hier bin ich. Und ich öffne dir mein Herz. Ich öffne dir mein Leben. Komm in mein Herz. Komm in mein Leben. Ich will dein Kind sein. Und wenn du das so mit diesen einfachen Worten beten kannst, dann berührt dich die Hand Gottes und lädt dich ein und sagt: Komm her, mein Kind. Und du bist hier heute Morgen, aber du bist schon Christ. Und Gott lädt auch dich ein, hat die Hand ausgestreckt und sagt: Komm, mein Kind, der nächste Schritt. Vielleicht willst du etwas Gewohntes loslassen. Vielleicht geht es darum, Ärger loszulassen. Vielleicht geht es darum, zu vergeben. Vielleicht geht es darum, sich neu zuzuwenden, im Herzen zu öffnen für einen anderen Menschen, der dich enttäuscht oder verletzt hat. Vielleicht geht es dir darum zu sagen: Ja, ich will diese Kirche bauen. Ich will, dass diese Kirche wirklich ein Palast ist. Ein Palast, der besteht aus tiefen, einander wertschätzenden Beziehungen. Friedensstifter. Und du überlegst dir: Was ist mein nächster Schritt? Und du bist bereit, ihn zu gehen. Gott segne dich.